Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir heute Morgen wieder Gottesdienst feiern können. Ich freue mich, dass ihr da seid. Großartig. Es geht weiter mit unserer Predigtreihe über die Seligpreisungen. Wolfgang Tacher hat es schon gesagt. Sie stehen am Anfang der Bergpredigt. Und Jesus redet in diesen 8 Thesen über Glück und darum, welche Menschen in seinen Augen als wahrhaft glücklich gelten können. 2 dieser Thesen haben wir schon bedacht. In der ersten war von Armut im Geist die Rede, eine schwierige Formulierung. Es geht darum, um die eigene Bedürftigkeit zu wissen vor Gott und wie auch im Leben insgesamt, nämlich zu wissen, ich habe nichts vorzuweisen, ich bin eigentlich bettelarm, von Gott aber unglaublich reich beschenkt. In der 2. Seligpreisung letzte Woche haben wir uns mit Trauer beschäftigt, mit Klage, ein schwieriges Thema. Wir haben geahnt und gespürt, Menschen, die durch schwere Lebensphasen hindurchgehen, dürfen die Erfahrung von Trost machen und spüren, dass auch Krisenzeiten manchmal im Rückblick als kostbar erfahren werden. Wir haben gemerkt, da steckt viel Wahrheit drin in diesen Thesen, aber diese Worte Jesu sind auch anstößig. Sie bleiben eine Zumutung, denn Jesus verknüpft in den Seligpreisungen Worte und Begriffe, die eigentlich nicht zusammenpassen. Glück, Armut, Trauer, das ist sperrig und auf den ersten Blick nicht nachvollziehbar. Und so ist es auch mit der 3. Seligpreisung, die heute Thema sein soll. Ich lese sie nochmal nach meiner eigenen Übersetzung aus dem griechischen Urtext. Glücklich nennen können sich die Machtlosen, die Sanftmütigen, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die Erde erben. Oder salopp gesagt, den Sanftmütigen gehört die Welt. Auch hier müssen wir sagen, liebe Freunde, das passt nicht. Jedenfalls nicht zu dem, was wir von uns persönlich und aus unserer Welt kennen. Denn die Realität sieht doch anders aus. Um wen geht es hier? Jesus hat Menschen im Blick, die die Erde besitzen und erben. Das heißt, die herrschen, die sich durchsetzen, die ganz oben stehen. Fakt ist, dass nur Völker und Menschen das erreichen, wenn sie wenigstens ein gewisses Maß an Gewalt und Aggressivität aufweisen können. In unserer Gesellschaft ist es nun mal so, dass eine Ellenbogenmentalität gefragt ist. Sowohl im alltäglichen persönlichen Leben als auch in der Wirtschaft und in der Politik. Wir werden nachher wieder ein Vortragsstück hören und da heißt es, wo Menschen Menschen fertig machen, sie unterdrücken, niederschreien und über die Verlierer lachen, gefühllos, zynisch und gemein, wo Menschen gegen Menschen hetzen und jeder sich total vergisst, sich selbst in Wort und Tat verletzen, nur weil der andere anders ist. Vielleicht kannst ja gerade du diese Worte gut nachvollziehen. Vielleicht spürst ja gerade du den Ellenbogen eines anderen in deiner Seite, der dir wehtut und der dich behindert, der Nachbar, der dir Probleme bereitet, der Arbeitskollege, der dich nicht leiden kann und dich das immer wieder spüren lässt. Ja, es ist eine Ellenbogen, eine Kampfgesellschaft, eine Aggressivitätsgesellschaft, in der wir leben. Und man kann sich eigentlich, wenn man vorankommen will, diesem Klima kaum entziehen. Schon von der Schule an herrscht Konkurrenzkampf. Jeder will und muss der Beste sein und eben zur Not auf Kosten anderer, wenn es nicht anders geht. Das kann man in vielen Bereichen beobachten. Ich würde jetzt gerne mal reden mit unserem Schulsozialarbeiter oder den Lehrern. Wie ist das eigentlich mit Gewalt- und Ellenbogenmentalität an unseren Schulen? In der Wirtschaft ist das sogar eine Tugend, ja? Wer es zu etwas bringen will, der braucht den Ellenbogen. Der braucht eine gewisse Aggressivität, einen Machthunger, um erfolgreich zu sein. Und jetzt, liebe Freunde, bringt Jesus die Sanftmütigen ins Spiel, die freundlich sind, die behutsam sind, die den Ellenbogen nicht gewaltsam einsetzen. Gerade sie sagen, sagt Jesus, würden einmal ganz oben stehen. Sie würden die Erde besitzen und beherrschen. Aber wir erleben es anders in unserer Welt. Die Sanftmütigen gelten als Weicheier und sie gehen unter in unserer grausamen Welt. Wer es zu etwas bringen will, wer gut durchkommen will, der kann sich in unserer Welt Sanftmut nicht leisten. Also, was sollen wir mit dieser 3. Seligpreisung Jesu anfangen? Zunächst möchte ich gerne mit einem Irrtum aufräumen. Sanftmut ist keine Folge von Schwachheit, und Ängstlichkeit. Dieser Gedanke ist mir schon oft begegnet. Ja, wer nicht durchsetzungsfähig ist, sondern voller Angst, dem bleibt keine andere Wahl, als sanftmütig zu sein. Sanftmut ist eher eine charakterliche Schwäche als eine Tugend. Starke Persönlichkeiten haben Sanftmut nicht nötig. Liebe Freunde, das Gegenteil ist der Fall. Danke für deine Herleitung, die du gemacht hast und dass du reingeguckt hast, lieber Wolfgang, in die Begrifflichkeit sanft. Mir ist nochmal aufgefallen, dass in dem Wort Sanftmut Mut steckt. Das heißt, wer sich für Sanftmut entscheidet, der ist nicht schwächlich oder feige. Nein, er beweist Charakter und Stärke. Es braucht nämlich Mut, um sanftmütig zu sein. Nochmal das Vortragsstück, was wir gleich hören. Wo Menschen Menschen fertig machen und über die Verlierer lachen. Wer dann nicht tut, was jeder tut, wer dann nicht mitmacht, der hat Mut. Wir wollen jetzt kurz dem auf die Spur kommen, was Sanftmut eigentlich ist. Und natürlich ist Jesus der Prototyp für Sanftmut. Ja, Jesus sagt es auch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Was können wir bei Jesus entdecken? Wo ist Sanftmut zu spüren? Vier Dinge sind mir aufgefallen, ganz kurz. Erstens, diese große Zeichenhandlung, die wir eben in der Lesung gehört haben, der Einzug Jesu in Jerusalem. Jesus wählt bewusst kein Pferd, sondern ein Esel. Und da wird eben diese Verheißung aus Sacharja 9 erfüllt. Er kommt sanftmütig. Und das will Jesus deutlich machen. Ich komme anders als die Herrscher dieser Welt. Zweitens ist Jesus immer sanft umgegangen mit Menschen, die benachteiligt und verachtet waren. Jesus hatte ein Herz für Schwache, für Ausgestoßene, für Sünder. Diese Menschen, die am Rand stehen, haben von ihm niemals Härte bekommen, zu spüren bekommen. Drittens war auch die Art der Verkündigung behutsam. Jesus hat nicht schwammig gepredigt. Ja, Jesus war deutlich, eindeutig und auch oft radikal. Jesus hat nicht diplomatisch gesprochen. Für ihn gab es in vielen Fragen schwarz oder weiß. Aber sein Stil war nie aufdringlich. Sein Stil war immer werbend und gewinnend. Jesus hat jedem seine eigene Entscheidung überlassen. In der Sache klar, im Stil sanft. Und viertens, Jesus hat auf Gewalt nicht mit Gegengewalt reagiert. Er hat nicht zurückgeschlagen, sondern vielmehr die andere Wange noch hingehalten. Jesus ist ruhig geblieben, als man ihm das Leben nahm. Liebe Freunde, ich glaube, das ist die entschiedenste Form von Sanftmut, wenn man radikal auf Gegengewalt verzichtet. Und jetzt lautet die spannende Frage, wie wird man ein sanftmütiger Mensch? Darf ich mal ganz kurz um Handzeichen bitten, wer von euch ist ein sanftmütiger Mensch? Boah, das sieht aber schlecht aus. Ich dachte, die Quote wäre anders in meiner Gemeinde. Dann gucken wir mal, wie es um 11 Uhr aussieht. Vielleicht sind dann die ganzen Sanftmütigen hier versammelt, ja. Aber die spannende Frage ist doch, wie werden wir sanftmütig? Wie werden wir an dieser Stelle Jesus ähnlicher? Man kann sich das natürlich vornehmen, so, ich will jetzt sanftmütig werden, aber ihr wisst ja, wie das ist mit guten Vorsätzen, ja? Spätestens morgen ist das vorbei, wenn man nicht sanftmütig mit dem Partner umgeht. Also wie können wir trotzdem darin wachsen? Wie kann das trotzdem bei uns werden? Zwei Aspekte sind mir da wichtig geworden. Erstens, eine sanftmütige Lebenshaltung muss wachsen. Die kommt nicht von jetzt auf gleich. Und der Apostel Paulus redet davon, wie dieses Wachstum geht. In Galater 5, Vers 22 schreibt er, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und eben dann auch Sanftmut. Es geht nicht um gute Taten, um Anstrengung, es geht hier um Früchte. Und Früchte, das weiß jeder Obstbauer, sind nicht auf einen Schlag da. Früchte müssen wachsen und das braucht Zeit. Pflege ist nötig. Genügend Licht und Wärme, genügend Wasser und Schutz vor Schädlingen. Diese Rahmenbedingungen sind wichtig, damit Früchte sich gut entwickeln und reifen können. Wie gesagt, das wissen alle, die Obst in ihrem Garten haben. Und dieses Bild nimmt Paulus auf. Sanftmut können wir nicht aus uns heraus produzieren. Sanftmut und auch die anderen Dinge, die er beschreibt, können nicht hergestellt werden aus uns heraus. Auch nicht, wenn wir es dolle wollen. Wenn wir jetzt rausgehen und sagen, ja, jetzt hat der Thorsten Küster uns was gesagt und jetzt wollen wir mal richtig sammeln. Das funktioniert nicht. Die Veränderung unseres Charakters kann nicht durch Kraftanstrengung gelingen und schon gar nicht durch moralische Appelle, wenn sie hier oben von der Kanzel kommen. Das geht nicht. Nein, aber wachsen können diese Merkmale. Sanftmut kann wachsen. Und Paulus sagt, es ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn ihr euch dem Heiligen Geist öffnet, wenn ihr sagt, Heiliger Geist, komm du in mein Leben, füll du mein Leben aus und lass du mich Jesus ähnlicher werden. Lass du in mir Sanftmut und Liebe wachsen. Wenn wir uns dem Heiligen Geist öffnen, dann dürfen wir auch die Erfahrung machen, dass das hier und da geschieht. Dann dürfen wir die Erfahrung machen, dass wir hier und da in aller Demut natürlich Jesus ähnlicher werden. Und ich lade euch ein. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht schwer. Einfach zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich möchte anders werden. Ich möchte neu werden. Komm und mach was aus mir. Aber auch ein zweites will ich euch vor Augen führen. Eine Voraussetzung, wie wir sanftmütig mit anderen umgehen können. Nämlich, Sanftmut beginnt damit, dass wir es lernen, sanft mit uns selbst umzugehen. Denn Gewalt und Aggressivität richten sich ja nicht nur nach außen, sondern bei ganz vielen Menschen eben nach innen. Es gibt so viele Menschen, die sich hassen, die kein Ja zu sich haben und die auch überhaupt nicht sanftmütig mit sich selber umgehen. Wie wollen diese Menschen dann sanftmütig mit anderen sein? Das wird kaum gehen. Und darum ist es wichtig, dass wir behutsam mit der eigenen Seele umgehen, dass wir barmherzig mit uns sind und uns nicht überfordern. Es ist wichtig, dass wir ein Ja finden zu unserer Schwachheit und unseren Grenzen, dass wir nicht ständig anrennen gegen unsere Begrenzungen. Sie sind da und sanftmütig sagen, ja, das gehört zu mir und das ist okay. Es ist wichtig, dass wir uns mit unserer Vergangenheit aussöhnen, dass wir unsere Schuld loswerden, dass Verletzungen heilen und dass wir Geduld haben mit uns selber. Ich glaube, wenn wir so sind, dann können wir auch viel leichter anderen in Demut, in Geduld, in Sanftmut begegnen. Und Jesus redet jetzt, wie auch in den Seligpreisungen, insgesamt über Glück. Dass in seinen Augen sanftmütige Menschen als glücklich gelten können. Doch warum eigentlich? Auch hier sehe ich drei Aspekte. Erstens, tut es einfach gut, wenn wir behutsam mit uns selber umgehen. Es ist einfach schön. Es ist schön, ein Ja zu sich zu haben und zu sagen, ja, es ist nicht alles super, es gibt Baustellen, aber ja, hey, ich bin da und das ist gut. Sanftmut mit sich selbst tut gut und macht glücklich. Zweitens glaube ich, dass ein sanftmütiger Umgang untereinander zwar anstrengend ist, aber ich glaube auch, dass dadurch Menschen verändert werden. Ich denke da an eine Erfahrung aus meinem Heimatdorf in Hessen. Wir hatten einen Nachbarn, von dem wir über viele, viele Jahre verachtet und links liegen gelassen wurden. Er hat uns im Dorf schlecht gemacht. Und wenn erst einmal Sachen im Dorf rum sind, Gerüchte rum sind, das ist ganz schwer dagegen anzugehen. Er hat nie gegrüßt, er hat uns links liegen gelassen. Und ich habe in meinem Elternhaus gelernt von meiner Mutter, trotzdem für diesen Mann zu beten und ihm immer wieder freundlich zu begegnen. Und das ist schwer. Jemanden zu grüßen, von dem du genau weißt, der grüßt nicht zurück. Und das über Jahre. Aber nach einigen Jahren hat das Früchte getragen. Er ist wieder gesprächsfähig geworden. Wir sind uns wieder näher gekommen. Und er sagt, ja, es war eure permanente, aufdringliche Freundlichkeit, die mein hartes Herz überwunden hat. Eure aufdringliche Freundlichkeit. Sanftmut kann Mauern brechen. Und drittens sollten wir auf die Verheißungen nochmal achten, die Jesus an die Sanftmütigen gerichtet hat. Sie werden die Erde erben. Jesus meint damit, Sanftmut hat viel mehr Kraft als autoritäres Gehabe. Ein persönliches Beispiel habe ich gerade genannt, aber es gibt eben auch in der Weltpolitik hier und da Beispiele, wo das so war. Ich denke nur an das Wunder der deutschen Wiedervereinigung. Die einst so mächtige Diktatur der SED musste einer Revolution weichen, die mit Gebeten und Kerzen begann. Ohne Waffen, ohne Gewalt, was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Ebenso entwaffnend im wahrsten Sinne des Wortes war die Bewegung des Mahatma Gandhi in Indien. Durch gewaltlosen Widerstand wurde ein Unrechtsregime überwunden. Und auch die Erfahrungen von Martin Luther King in den USA und Nelson Mandela in Südafrika gehen in eine ähnliche Richtung. Da hat sich gezeigt, Sanftmut und Gewaltlosigkeit kann viel mächtiger sein als autoritäres Gehabe. Und doch ist klar, letztlich wird diese Verheißung Jesu erst in Gottes neuer Welt erfüllt und kommt sie zur Vollendung. Dann werden die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Das haben wir letzte Woche schon gehört. Ja? Trauernde und Klagende werden getröstet, aber die Vollendung erst in Gottes neuer Welt. Und so wird das hier auch sein. Am Ende in Gottes neuer Welt wird sich zeigen, dass Barmherzigkeit und Sanftmut stärker ist als Gewalt. Kommen wir zum Schluss, liebe Freunde. Ich bete dafür, dass unser Verhalten und Reden, unser Handeln und Schweigen, unser Wollen, Denken und Fühlen immer mehr von Sanftmut geprägt ist. Dass wir so sind und werden und bleiben, wie Jesus es auch war. Und dann wird die Welt hier und da ein Stück heiler. Wir können diese Wahrheit der dritten Seligpreisung erfahren und können dann sagen, ja, was für ein Glück. Amen.